Danke wiederum, dass du redest, auch heute. Danke, dass du ein Gott bist, der ein Anliegen hat für Menschen, für uns ganz persönlich, der auch unser Potenzial wirklich entwickeln möchte. Du hast uns so begabt, du hast uns beschenkt mit Gaben und du möchtest, dass wir auch dieses Leben genießen und die Fülle erkennen. Danke, Herr, dass du Leben gibst. Es ist nur der Feind, der zerstört, niedermacht und kaputt macht. Du baust auf und gibst Leben im Überfluss. Dafür danken wir dir. So beten wir, dass wir einfach durch die Kraft des Geistes dich recht erkennen, entdecken und aus deiner Kraft leben lernen. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Gestern haben wir inspirieren lassen von in Johnny seine zwei Worte, be present. Heute habe ich wieder was anderes inspiriert. Ich bin nur durchs Büro gegangen und habe auf dem Tresen von der Anna einen Zettel gesehen, Extremsport und Christsein, passt das zusammen? Ist Extremsport Sünde? Es gibt auch Christen, die würden nie in den Dauernhof kommen, denn das, was wir tun, ist viel zu weltlich. Wir gehen ja Erkennungen in die Höhle immer, das ist ja weltlich. Ne? Das gehört sich ja nicht für einen richtigen Christen, sowas zu tun. Aber dieses Denken gibt es. Und speziell da, wo Sport extrem betrieben wird, was ja nicht immer gesundheitsfördernd ist, Extremsport, das wissen wir ja, da ist dann oft die Meinung von Christen, die sagen, das ist eigentlich falsch, das ist Sünde, so etwas zu tun. Dann gibt es natürlich andere Stimmen, die wieder das sagen, nein, das ist es nicht und so weiter. Aber ich denke, dann werde ich darüber heute Abend reden, weil das passt gut zu einer Erlebniswoche dazu. Ich möchte ein bisschen vom eigenen Leben erzählen. Entschuldigt, dass ich von meinem Leben rede, aber es ist das Einzige, das ich habe. Ich bin hier aufgewachsen. Ein paar wissen, wo mein Haus ist, weil wir haben uns gestern dahin verirrt. Ich habe zu spät gesagt, dass ihr direkt fahren könnt. In dem Haus, wo ich wohne, bin ich geboren und aufgewachsen. Und ich habe das geerbt dann von meinen Eltern. Das ist ja hier am Land ziemlich normal. Du verkaufst dir das Haus und ich gebe es immer dem ältesten Sohn. Mein älterer Bruder wollte es nicht, so habe ich bekommen. Ich habe nur drei Geschwister, zwei Schwestern, einen Bruder. Sind alles ganz nette Leute, muss ich sagen. Und na, viel mehr als das. Und bin in die Schule gegangen, ganz normal in der Ramsau, in die Volksschule, Schladming, Hauptschule und so weiter. Da gibt es noch einen polytechnischen Lehrgang. Und Schule war nie so mein Ding, aber das ist ja normal. Und dann habe ich Automechaniker gelernt. 4 Jahre, sogar auf Opel, hier in Schladming. Das war auch ganz nett. Aber als ich so 11, 12 Jahre alt war, das war die Hauptschulzeit, da musste ich, wie 4 Jahre vor mir mein Bruder, der ist 4 Jahre älter, da musste ich immer im Sommer auf die Alm. Meine Eltern hatten nicht viel Geld, die waren relativ arm. Also damals war es war damals sogar eher ärmlich. Die haben viel geschuftet, damit sie überhaupt ein Häuschen bauen könnten und dann was anderes. Das Haus, wie wir das bekommen haben, ist eine lange Geschichte, aber das ist jetzt egal. Und so haben sie uns, die Jungs, immer auf die Alm geschickt. Vom ersten Ferientag, wir hatten damals 10 Wochen Sommerferien, das ist jetzt kürzer. Vom ersten bis zum letzten Tag mussten wir auf die Alm als Kuhhirte bei einer Sennerin irgendwo oben, weil so mussten sie uns nicht durchfüttern, das war billiger. Und sie haben sich gedacht, schaden tut es ihnen auch nicht. Und das war dann 3 Jahre lang oder 3 Sommer lang war ich halt da oben. Kennt ihr den Film Heidi? Ja, genau. Genau so war es. Nur meine Heidi war 60, das war das Problem. Ich war ein bisschen zu alt für mich. Aber es war jeden Tag um 5 Uhr früh aufstehen, schon als 11-Jähriger, dann die Kühe reinholen. Ich habe 6 Kühe gemolken, die Pauline, die Sennerin, auch 6 Kühe. Butter machen jede Woche, Käse machen. Dann haben wir Schweine gehabt und Ziegen und die Kälber von den Bauern, da musste ich immer rauflaufen, Salz bringen und das ganze Zeug, was man also macht da. Und das war in einem Gebiet, da bei Filzmoos, da ist die Bischofsmütze, die lernt ihr auch noch kennen. Und dort war ich dann oben und da habe ich dann nachmittags, hatte ich manchmal wenig zu tun und da habe ich begonnen zu klettern. Bin ich allein in die Berge gegangen, bin rumgeklettert, 11, 12-Jährige schon auf dem Gipfel, weil ich nicht wusste, was tun. Und das hat mir Spaß gemacht. Meine Eltern, die hatten sowieso keine Ahnung, die mussten viel arbeiten, das war halt so. Und ich habe dann Kletterer kennengelernt und die haben mich immer irgendwie fasziniert, die guten Kletterer, die richtig guten, und man denkt, so möchte ich auch sein. Und ich habe dann auch gesehen, bei diesen Leuten, Leben besteht mehr als nur aus Arbeit, Familie, Kinder und dann sterben. Es gibt auch noch ein bisschen was anderes. Man kann auch Spaß haben, man kann Dinge tun, die man gerne tut und darin auch gut werden. Ja, und noch als Automechaniker, weiß ich noch, ich habe es im Prinzip gerne gemacht. Das war überhaupt nicht schlecht, ja, netten Chef gehabt und alles. Aber ich bin immer unter dem Auto gelegen und durchs Fenster, unter dem Auto, das Fenster, habe ich immer die Berge gesehen. Da habe ich gedacht, da will ich rauf, ich will da rauf. Aber ich habe die 3,5 Jahre durchgehalten, habe dann meine Gesellenprüfung gemacht und am Tag danach habe ich gekündigt und bin dann Skilehrer geworden. Das sind ja auch Ausbildungen in Österreich, du kannst ja nicht einfach so Skilehrer sein, zum staatlichen Skilehrer brauchst du 4 Jahre lang Ausbildungen. Ich habe dann auch den Bergführer gemacht, den Skiführer und auch den Höhlenführer, alles miteinander. Und habe dann mit einem Freund eine Bergsteigerschule gegründet, der Abenteuerclub Dachstein. Das war unsere eigene kleine Schule, wo wir mit Leuten halt klettern, all das Zeug gemacht haben, was wir jetzt auch hier machen. Im Winter war ich Chefskilehrer in einer kleinen Skischule in der Ramsau über viele Jahre. Und zwischendurch war ich auch Skilehrer in den USA, mal in Australien. Australien ist ganz ideal, weil du bist hier Skilehrer im Winter, was tust du im Sommer? Gehst halt nach Australien, kannst da im Sommer Skifahren, dann kommst du wieder zurück, so geht es. Hab dann auch Bundesheer gemacht, 8 Monate, ist in Österreich Pflicht. Und ich war da unten bei den Hubschraubern, weil ich Mechaniker gelernt habe, dann musst du halt reparieren. Ich habe aber keine Hubschrauber repariert, sondern nur die LKW. Und da habe ich einen lieben Freund kennengelernt von mir, der Helmut Knaus. Er ist hier vom Fastenberg, da oben von der Straße. Der Bruder von, wer von euch Skifahren interessiert ist, sein Bruder war Weltcupfahrer Hans Knaus. Bernhard Kneis war Profi-Weltmeister und so weiter. Und das ist ein guter Freund von mir geworden und wir haben viele Dinge miteinander getan. Auch viele verrückte Dinge, extreme Dinge. Eins, was wir gemacht haben, war steile Wände befahren mit Ski. Man kann steile Wände bis 60 Grad befahren. Steiler geht nicht, weil dann drückt dich der Hang weg. Das ist so das Maximum. So Sachen haben wir gemacht. Und Höhlenforschen haben wir extrem gemacht. Die in der Höhle waren bis zum Ramsauer Dom, von da geht es eben weiter und das ist eine ziemlich schwierige Höhle. Aber dann habe ich viel mit dem Heli gemacht. Der Heli ist dann leider tödlich verunglückt, 2 Jahre später bei einer Lawine. Und in diesem Werdegang sind aber die Berge so ein bisschen mein Zuhause geworden. Das muss ich schon sagen. Ich fühle mich irgendwie wohl, wenn ich in die Berge bin. Das hat halt, weil ich es immer gemacht habe und immer gerne gemacht habe. Oder wenn ich ja irgendwo steil runterfahre oder raufklettere, ich fühle mich irgendwie so wohl und glücklich und erfüllt. Es kann auch zur Sucht werden. Ich weiß nicht, bei mir, glaube ich, ist nicht so schlimm gewesen oder ist nicht so schlimm, aber das kann schon sein. Aber ich habe dann eine lange Geschichte, wie ich hierher kam. Ein Freund von Charlie, der war der Gründer vom Dauernhof, der Gernot Kunzelmann. Der hat den Dauernhof 1964 gegründet und der ist aber dann tödlich verunglückt beim Paragleiten. So Gleitschirmfliegen, gell? Und das war 1988. Und dann, lange Geschichte kurz, 1989 hat mich jemand angefragt, ob ich nicht zum Dauernhof kommen würde, das sportliche Programm leiten. Weil eben der Gernot verunglückt ist und sie haben niemand. Und wiederum, lange Geschichte kurz, ich habe dann ja gesagt, bin hergekommen. Und ein Jahr später haben sie mich gefragt, ob ich der Leiter werde. Und so bin ich 23 Jahre da. Es war auch interessant, als sie mich gefragt haben, also ich sage, aber Hans-Peter, wenn du zum Dauernhof kannst, du kannst nicht nur Skifahren und klettern, du musst auch predigen. Dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht, weil das mache ich nie. Und dann haben sie gesagt, okay, mir egal, komm trotzdem. Und haben sie toleriert. Aber eins muss ich sagen, heute etwas, was ich mindestens genau oder irgendwie fast noch lieber mache, ist Jesus verkündigen. Für mich ist Predigen oder Verkündigen keine Arbeit oder keine Qual. Es belebt mich. Darum kann ich das auch tun, was ich tue. Ich predige im Jahr 35 Wochen am Dauernhof und unterwegs. Und ich werde dabei nicht müde. Ich bin schon oft müde, sehr oft sogar, aber während dem Predigen bin ich nie müde. Da bin ich belebt. Und ich habe mal einen guten Freund gefragt, dann habe ich gesagt, was soll ich eigentlich da? Ich meine, ich könnte am Dauernhof Auto reparieren, das wäre nicht schlecht. Ich könnte Skifahren und Klettern, das ist auch nicht schlecht, das wäre sinnvoll. Und ich könnte auch predigen. Dann hat er gesagt, tu das, was dich am meisten belebt. Und dann habe ich auch gesagt, eigentlich am meisten belebt es mich, wenn ich von Jesus erzähle. Und auf jeden Fall, das ist, wo ich auch heute nach wie vor stehe. Aber wie ich zu Christus kam, ich ging als 13-, 14-Jähriger in den Jugendkreis in der Ramsau, diese ganze konservative lutherische Kirche. Aber da gibt es ganz liebe, gläubige Leute und unser Jugendkreisleiter, der hat uns von Jesus erzählt. Und so habe ich mich dann für Jesus entschieden als 15-Jähriger, das war ganz bewusst. Habe dann auch das gemacht, was man so als Christ macht, Kirche gehen, Jugendkreis gehen, Gebetskreis gehen. Gebetskreis konnte ich eigentlich nie so richtig leiden, aber bin trotzdem hingegangen. Es war so langweilig irgendwie. Ich habe dann immer als Erster gebetet, weil beim Fünften waren die ganzen guten Phrasen aufgebraucht und so weiter. Und aber ich habe mir gedacht, guter Christ macht es. Und ich habe sogar Kindergottesdienst gemacht. Und dann, als ich 18 Jahre dann wurde, Skilehrer und so weiter, dann habe ich mir gedacht, na, aber irgendwie das Christsein, das ist ziemlich anstrengend. Also was ich da noch alles zusätzlich tun muss, wenn ich so ein richtiger guter Christ bin, dann habe ich mir gedacht, na, das schaffe ich nicht. Und es war irgendwie so, dass ich im Jugendkreis ein anderer Mensch war als Montag mit meiner Skigruppe oder Berggruppe. Dann habe ich mir gedacht, na, das ist ein Heuchler, ich lasse das Christsein überhaupt. Und dann habe ich ein paar Jahre eigentlich als Christ gelebt, als ob ich kein Christ wäre. Ich konnte zwar interessanterweise meine Bibel nie ganz weglegen. Einmal im Monat habe ich drin gelesen, ungefähr. Vor allem im Buch Prediger, das hat mir gefallen. Da steht nämlich, genieße die Tage deiner Jugendzeit und so weiter. Das war gut. Dann steht zwar, Gott wird dich für alles zur Verantwortung ziehen, aber da kannst du ja drüber lesen und dann geht es wieder besser weiter. Und ich konnte auch nie aufhören zu beten. Immer wieder war es so, dass Jesus mir auf die Schulter klopft und sagt, Hans-Peter, ich bin immer noch da. Ich sage, ich weiß, aber du interessierst mich nicht. Mir kam das Christenleben zu komplex, zu anstrengend vor. Und ich konnte irgendwie nicht mit Gott leben, aber ich konnte auch nicht ohne ihn leben. Das war eigentlich diese Jahre, kurz gefasst, meine Geschichte. Und dann traf ich einen Mann, der heißt Major Ian Thomas, das war der Gründer der Fackelträger. Der ist inzwischen gestorben, vor, glaube ich, 5 Jahren oder so. Und den habe ich getroffen, egal wie und warum, aber ich habe ihn getroffen. Und dann habe ich ihm erzählt, wie schwer das Christsein ist. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Hans-Peter, es ist so, Christsein ist nicht leicht. Und ich dachte, ja, du hast recht. Dann habe ich gesagt, Christsein ist auch nicht schwer. Dann habe ich gedacht, du hast keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, Christsein ist unmöglich. Und das hat mein Leben revolutioniert. Das hat mir bis dahin niemand gesagt. Es hat mir niemand gesagt, dass Christsein unmöglich ist. Viele haben gesagt, das ist schön, andere haben gesagt, das ist schwer, und was immer. Aber nicht unmöglich. Und es hat mir eine Hoffnung gegeben, dass ich was weiß, dass ich was nicht weiß, was es gibt. Und es ist das, was ich die letzten 2 Abende gepredigt habe. Es ist das Leben des Christus in mir. Nur Christus kann Christ sein. Ich nicht. Und das, was ich tun muss, ist mit Christus leben. Was er dann daraus macht, das ist sein Problem, nicht meins. Und so, ich stehe eigentlich jeden Tag in der Früh auf und sage, Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, was der Tag bringt. Du siehst zwar meinen Kalender, ich soll das und das und das tun. Wenn es dir gefällt, dann ja, lass es gelingen. Wenn es dir nicht gefällt, wirf es um, lass mich was anderes tun. Es ist dein Tag, nicht meiner. Du willst die Welt retten, ich nicht. Aber du wohnst in mir, wenn du mich dazu benutzen willst, dann hier sind meine Hände. einfach zur Verfügung stellen. Und wisst ihr was, das ist unheimlich entspannend. Ich muss nämlich nichts machen. Das heißt nicht, dass ich nichts tue. Aber ich muss nichts erschaffen. Denn Christus erschafft es. Auch diese Woche, ich sage zu Gott, Gott, ich habe keine Ahnung, was du mit den Leuten tust. Ich kenne die kaum. Dein Anliegen ist viel größer als meins. Aber hier ist mein Mund, wenn du reden willst, rede. Und du musst es umwandeln in Leben. Das tut er. Und wisst ihr was, das ist so spannend. Und zurückkommen zum Extremsport und Glauben. Wenn ich so an mein Leben, speziell als Jüngerer, zurückdenke, ich habe schon Dinge getan, die durchaus extrem sind, auch im oberen Bereich. Aber ich würde mich nicht als Extremsportler bezeichnen. Ich habe nämlich nie systematisch trainiert. Aber was bei mir ein bisschen vielleicht anders war wie bei manchen meinen Freunden, Gott hat mir eine sehr gute Psyche geschenkt. Ich kann relativ extreme Dinge tun und dabei immer noch halbwegs ruhig bleiben. Das braucht man beim Klettern und beim Steilwandfahren und so Sachen, ist es sehr hilfreich. Und ich bin bis heute bewahrt geblieben. Ich habe schon viele tödliche Unfälle neben mir erlebt oder mit mir, aber ich selber noch nie. Sonst wäre ich ja nicht hier. Und manchmal kriegt man halt dann die Frage, wie kannst du das verantworten, gerade wenn wieder irgendwas passiert ist oder so. Und eine Antwort, die ich dann manchmal gebe, ist im Psalm 37, Vers 4. Das ist ein Spruch, der mich begleitet seit vielen, nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten. Psalm 37, 4, wo wir lesen, habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Was heißt das? Heißt es, Gott gibt mir alles, was ich will? Nein, es heißt, dass Gott mir seine Wünsche auf mein Herz legt, sodass das, was ich mir wünsche, das ist, was Gott sich von mir wünscht. Voraussetzung ist, ich habe die Lust am Herrn. Wenn du nur egozentrisch lebst, dann ist das nicht korrekt. Wenn du aber mit Jesus lebst, darfst du darauf vertrauen, dass Gott seine Wünsche auf dein Herz legt. Das heißt, das, was ich wünsche, ist das, was Gott will von mir. Früher habe ich immer so gedacht, wenn ich Spinnen nicht leiden kann, dann muss ich nach Afrika. Weil dann will Gott, dass ich nach Afrika gehe. Das ist jetzt ganz ein Klischee, aber ich habe mir gedacht, Gott will genau das von mir, was ich nicht will. Zum Beispiel, ich habe früher nie um eine Frau gebetet. Weil ich habe also eine Ahnung gehabt, wenn ich bete, Herr, schenk du mir die Ehefrau, die du für mich willst. Da gibt es eine in unserem Bezirk, die ist selten hässlich. Aber sie ist Christ. Und sie betet jeden Tag für einen Ehemann. Hier ist ein Freiwilliger, passt. Das war meine Angst. Das klingt witzig, aber das war sehr ernst. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich einfach zur Verfügung stelle, der nutzt mich aus. Dann muss ich all das tun, was ich nicht will. Und das war eine Angst, die ich hatte. Darum steht in meinem Bibelvers, erinnert euch gestern, Römer 12, Vers 2, damit ihr erkennt, was Gottes Wille ist. Was ist Gottes Wille? Nur das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Das hat mein Leben dann oder mein Denken über Gott revolutioniert. Aber auch in Bezug jetzt auf Sport oder auf extreme Dinge, wenn Gott uns etwas ans Herz legt, dann hat er uns dementsprechend gemacht, damit wir Freude haben an Dingen, die unser Leben füllen. Im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17, da sagt der Apostel Paulus, unterstreicht euch diesen Vers. Wunderbarer Vers, wird leider zu selten gelesen. 1. Timotheus 6, 17, da sagt er den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Das heißt, Reichtum ist nicht falsch. Aber wir sollten nicht auf unser Geld die Hoffnung setzen. Das ist der Punkt hier. Und dann sagt er, sondern wir sollten auf Gott die Hoffnung setzen, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Aus den Versen jetzt, Simon. 1. Timotheus 6, 17. Ist dir bewusst, dass Gott uns alles darreicht zum Genuss? Wir dürfen Dinge genießen. Christen dürfen sich mal ein schönes Kleid kaufen, einen schönen Schmuck und Freude daran haben. Da ist wieder dieses Denken oft, wo wir denken, na, ich bin ja Christ, also das ist nicht richtig, das muss ich lieber den Armen geben. Ja, den sollten wir auch geben. Das heißt aber nicht, dass du nicht genießen darfst, was du genießen kannst. Gott ist ein unheimlich großzügiger Gott. Eins, was mir bei der Höhle auffällt, gerade beim Weiterforschen, in dieser Dachsteinhöhle, da gibt es Dinge, da gibt es Hallen, die haben nur zwei Leute gesehen, ich und mein Freund, bis jetzt. Aber wisst ihr, was da schöne Dinge gibt? Und ich habe oft gedacht, Gott, warum magst du da so was Schönes? Das sieht kein Mensch. Das interessiert niemand. Ich meine, jetzt mich interessiert es, aber und uns zweien halt. Da gibt es nämlich weiter drinnen, das heißt Hexontrix. Das sind durch Wind geformte eine Art Stalaktiten, aber Höhle ist zu kalt für Stalaktiten, aber eine Art Stalaktit. Das sind ganz verdrehte, mit dem Wind geformte Dinge, wunderschön. Und die macht Gott an einen Ort, wo kein Mensch jemals hinkommt. Wisst ihr warum? Weil Gott kann verschwenden. Er ist so großzügig, er ist viel größer, als wir denken. Wir glauben auf Gott ist kleinlich. Warum? Das ist so ein religiöses Denken, das ist nur zerstörend. Das macht uns nicht zu freudigen Jüngern, das macht uns zu verkrampften Christen im besten Fall. Manche Christen definieren sich dadurch, was sie nicht tun dürfen. Das tue ich nie mehr. Ich definiere mein Christsein insofern, was ich geworden bin und was ich tun darf. Ich bin ein freier Mensch. Und ich brauche keine Angst haben, weder vor Tod, noch vor Gott, noch vor dem Gericht. Ich bin frei. Darum denke ich, seht ihr, wir haben keine Wahl, wie wir sterben und wann wir sterben. Die Wahl haben wir nicht. Aber ich habe eine Wahl, wie ich lebe. Und ich sage euch ehrlich, lieber sterbe ich jetzt als 50-Jähriger und ich weiß, wozu ich gelebt habe, als ich werde 90 Jahre alt und weiß nicht genau, wozu ich auf dieser Erde war. Das wäre für mich das furchtbarste Leben. Wozu will ich mehr Jahre haben, wenn ich nicht weiß, wofür? Ich will lieber leben und einen Sinn haben. Da gibt es ein Buch, das heißt The Raid on Mogadischu. Einige, speziell die Älteren unter euch, da war der Charlie so im Mittelalter in der Zeit, in den 80er Jahren, ihr erinnert euch, auch die Jüngeren, ich hoffe, weil da gab es jetzt kürzlich einen Film drüber, von den, ich bin ja so vergesslich, wie heißt die Terrorgruppe in Deutschland? Na, die Terror, das ist die Anti-Terror-Gruppe. Die Bader-Meinhof-Bande, genau. Das waren ja coole Typen irgendwie, gell? Und da gab es ja einen Film vor kurzem, ich glaube vor 2 Jahren kam der raus. Die haben ja gut begonnen, haben natürlich furchtbar geendet. Aber da gibt es ein Buch über die Entführung von dieser Lufthansa Boeing 737, die entführt wurde am Flug von Malta nach Frankfurt. Ist das irgendjemand bewusst? Ja? Da waren 3 Terroristen von der PLO, die übernahmen das Flugzeug, sind zuerst nach Athen, dann nach Dubai, Eden, Mogadischu und so weiter. Und in Mogadischu gelang es dann der Antiterror-Einheit, das ist die GSG 9, alle 3 Terroristen zu töten und alle Passagiere zu befreien, ohne einen zu verlieren. Das war ein gewaltiger Einsatz von der GSG 9. Übrigens, zu denen habe ich auch schon gesprochen. Die sind manchmal hier in Schladming. Die haben so ein bisschen eine moralische Woche. Und da haben sie mich mal eingeladen, aber nur einmal, dann nicht mehr. Auf jeden Fall, das Buch erzählt die Geschichte von der leitenden Stewardess, die im Flugzeug da war. Und dann schreibt sie, wie das so vor sich gegangen ist, die Entführung. Und dann musste das Flugzeug, das hatte keinen Sprit mehr, die mussten tanken, das war in Eden. Und sie baten um Erlaubnis, landen zu dürfen, um zu tanken, aber es wurde nicht genehmigt. Die Behörde hat Panzer auf die Landestreifen gestellt, damit das Flugzeug nicht landen kann. Dann wären sie halt irgendwo eine Viertelstunde später abgestürzt, weil kein Sprit mehr da war. Und dann hat da einer der Terroristen Pistole an die Schläfe vom Piloten gesetzt und sie war dabei, diese Stewardess, und hat gesagt, du landest neben dem Landestreifen. Der Pilot hat gesagt, es geht nicht gut. Er hat gesagt, egal, du landest. Und dann hat diese Stewardess gesagt zu diesen Terroristen, aber habt ihr keine Angst zu sterben? Wenn wir das tun, gehen nicht nur wir drauf, ihr geht auch drauf. Und dann hat einer der Terroristen gesagt, und das hat sie nie vergessen, der Terrorist hat gesagt, ich bin gestorben an dem Tag, als ich der PLO beigetreten bin. Ich bin bereits tot. Und diese Antwort hat die Stewardess tief beeindruckt. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? An Jesus Christus. Schlagt mal auf Matthäus Kapitel 10, Vers 37. Matthäus 10, Vers 37. Da sagt Jesus Christus, Matthäus 10, 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wisst ihr, was Christsein bedeutet? Dass du dein Leben verlierst. Aber nicht ins Leere, nicht ins Vakuum, sondern du verlierst es an Jesus. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und als Terrorist, der gab sein Leben für eine destruktive, für eine böse Sache. Wir als Christen geben unser Leben nicht auf, sondern ab oder hin. Christsein ist nicht Aufgabe, sondern Hingabe. Wir geben unser Leben hin an den, der das Leben ist, Christus. Ein Buch von einem Autor, John Ortberg. John Ortberg ist ein Pfarrer in Kalifornien. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, würde ich gerne kennenlernen. Es muss ein ganz netter Typ sein. Aber ich habe Leute von seiner Gemeinde kennengelernt, weil ich schon öfter in Kalifornien gepredigt habe und da waren die von seiner Gemeinde da. Und der John Ortberg hat ein Buch geschrieben und da gefällt mir schon der Titel vom Buch extrem gut. Das heißt, If you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Wenn du auf Wasser gehen möchtest, dann musst du aus dem Boot steigen. Und wisst ihr, was das Dilemma ist in unseren Kirchen? Viel zu viele Christen bleiben dauernd im Boot sitzen und beklagen sich, dass sie nichts erleben. Aber sie steigen nie aus dem Boot. Sie bekritteln vielleicht Predigten, die nicht allzu gut waren, und bleiben dauernd im Boot sitzen. Wenn du auf Wasser gehen möchtest, dann steig aus dem Boot. Du musst ein Risiko eingehen. Wenn du das nicht tust, wirst du mit Jesus nichts erleben. Ich habe, als meine Kinder noch klein waren, ein Gebet gefunden und das habe ich dann meiner Frau gegeben, dass sie es unseren Kindern manchmal vorliest, wenn ich unterwegs bin. Das ist das Gebet eines Soldaten, der war im Zweiten Weltkrieg und er hat diesen Brief an seine Frau geschickt in die USA, um den 10-jährigen Sohn vorzulesen. Und da schreibt er, das erste Gebet, das mein Sohn lernt, für mich zu sprechen, soll nicht sein, Herr, beschütze meinen Vati, sondern Gott, mach meinen Vater mutig Und wenn er durch schwere Zeiten durchgehen muss, so gib ihm die Kraft, sie durchzustehen. Mein Sohn, nicht Leben oder Tod ist das Wichtigste im Leben, sondern Recht und Unrecht. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater. Aber ein Vater, der sich selbst vor Gott entehrt, ist etwas zu Schlimmes, um es in Worte auszudrücken. Ich nehme an, du möchtest auch um Bewahrung und um Sicherheit beten für Vati. Und Mutti möchte das wahrscheinlich auch. Nun, bete es zum Schluss. Immer zum Schluss. Denn Bewahrung ist bei weitem nicht so wichtig, als das zu tun, was recht ist vor Gott. Wisst ihr, warum wir uns heute schwer tun mit dem Thema Risiko? Risiko eingehen, ist eine kulturelle Sache. Weil in unseren Breitengraden ist Sicherheit heute die Tugend Nummer eins. Fälschlicherweise. Bis vor 30 Jahren war die Tugend Nummer eins, und das sind unsere Eltern, Gerechtigkeit. Es muss gerecht sein. Das war eine Tugend vor 30 Jahren. Dann wurde die abgeschafft. Die letzten 20 Jahre danach war die Tugend Nummer eins Toleranz. Du musst tolerant sein. Wenn du das nicht bist, wirst du gekreuzigt. Aber das ist auch schon wieder vorbei. Die Tugend Nummer eins im Moment ist Sicherheit. Der Mensch tut und bezahlt heute alles, um sicher zu sein. Ist fast ein Wahn geworden. Interessant, Frauen kaufen mehr ein, das wissen wir auch, aber Frauen kaufen klüger ein als Männer. Zum Beispiel, wenn ich in den Lebensmittelmarkt gehe, ich kaufe halt Dinge irgendwie, aber die sind immer teurer. Meine Frau kauft billiger ein. Aber wisst ihr was, wo Frauen nicht aufs Geld schauen, wenn es um ihr Baby geht und um die Sicherheit des Babys? Da kaufen sie immer das Teuerste. Obwohl das Teure überhaupt nicht besser ist. Aber weil es sicher ist, wird es teurer gekauft. Auch wenn es völlig sinnlos ist. Weil wir tun alles für Sicherheit. Und das ist auch in unsere Theologie übergeschwappt. Und einen Mann, den ich gerne zitiere, Mike Iaconelli, war ein Prediger, der ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen vor ein paar Jahren. Und er hat ein Buch geschrieben, Dangerous Wonder. Und er hat geschrieben, einer der kritischsten Bereiche im heutigen Christentum ist die Abgestumpftheit der Christen. Wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine okay Botschaft. Christsein ist nicht mehr lebensverändernd, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Jesus verändert Menschen nicht mehr in feurige, radikale Christen, sondern höchstens in nette Menschen. Was ist passiert mit einer radikalen Christenheit? Eine Art Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Und dann schreibt er, ich bin bereit für ein Evangelium, das mein Herz vereinnahmt und mich aufwühlt. Ich will als gefährlich gelten in einer langweiligen und abgestumpften Religion. Die größte Gefahr der Christenheit sind wahrscheinlich jene Menschen, die zwar behaupten, an Jesus zu glauben, aber nicht mehr überrascht und mehr überwältigt sind von Jesus. Ich möchte mal, dass du ehrlich bist zu dir selber und mal deine eigenen Gebete analysierst. Wofür hast du heute gebetet? Um Bewahrung? Damit nichts passiert? Ist das das Wichtigste? Im Neuen Testament liest du das nie. Es ist nicht falsch, um Bewahrung zu beten, aber die Priorität muss stimmen. Wann hast du zum letzten Mal gebetet, dass Gott dich gebrauchen möge, auch wenn du drauf gehst dabei? Das wäre ein biblisches Gebet. Es ist interessant, unsere Theologie ist da weit von der Bibel weg. Da gibt es ein T-Shirt, das heißt, God will always keep you safe. Ich habe sogar schon eine Predigt darüber gehört. Und das T-Shirt habe ich dann drucken lassen Und er hat hinten drauf geschrieben, maybe. Weil zu sagen, Gott, in Gottes Willen bist du immer sicher, das heißt Lügen mit der Bibel. Waren die Jünger Jesu im Willen Gottes? Ich denke schon, prinzipiell. Blieben sie bewahrt auf Erdenleben? Keineswegs. Die Überlieferung berichtet, Matthäus wurde in Äthiopien durch das Schwert getötet. Markus wurde von Pferden durch die Straßen von Alexandria in Ägypten zu Tode geschleift. Lukas wurde in Griechenland erhängt. Petrus wurde in Rom mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Jakobus wurde in Jerusalem erschlagen. Jakobus, das ist der andere, der Bruder von Johannes, wurde von Herodes Agrippa dem Ersten in Jerusalem enthauptet. Bartholomäus wurde in Kleinasien erschlagen. Andreas wurde in Griechenland an einem kreuzförmigen Kreuz gekreuzigt, das Andreaskreuz, sagen wir heute. Thomas wurde in Indien erstochen. Judas, nicht der Iskariot, wurde mit Pfeilen getötet. Matthias wurde gesteinigt und danach enthauptet. Barnabas wurde gesteinigt und Paulus wurde unter Kaiser Nero in Rom enthauptet, 64 nach Christus. Und alles, was wir wollen, ist Bewahrung. Da ist irgendwas schiefgelaufen in unserer Theologie. Bis auf Johannes, soweit wir das wissen von der Bibel und der Tradition, bis auf Johannes sind alle Jünger dem Märtyrertod gestorben. Übrigens, diese historische Tatsache, dass alle Jünger den Märtyrertod starben, ist ein Beweis für die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi. Denn warum sollten die sich alle abschlachten lassen, wenn Jesus nicht tatsächlich auferstanden wäre? Das ist einer der größten historischen Beweise, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Denn für eine Lüge lasse ich mich nicht abschlachten. Im 2. und 3. Jahrhundert, 3 Jahrhunderte, wurden die Christen auf Extremste verfolgt vom römischen Staat. Die Christenprozesse wurden allerdings zu äußerst wirksamen Missionsveranstaltungen, weil die Gefolterten ihre Henker segneten und den lebendigen Gott priesen. Der Tullian, das war ein Schreiber von der Antike, er schreibt um das Jahr 200 nach Christus, hat er geschrieben, wir Christen werden zahlreicher, so oft wir von euch dahingemäht werden. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche. Die Märtyrer sind im 2. und 3. Jahrhundert die besten Missionare, weil vor dem Richter und in aller Öffentlichkeit legen sie ihr Christuszeugnis ab und besiegeln ihr Glauben mit dem Blut. Interessant, wenn wir vor 2000 Jahren gewettet hätten, bin ich mir hundertprozentig sicher, vor 2000 Jahren, Rom war die Weltmacht. Das war eine gewaltige Macht. Wenn wir vor 2000 Jahren gewettet hätten, wer wird die Zukunft mehr beeinflussen? Das römische Weltreich oder ein Zimmermann mit ein paar Fischer? Wir hätten alle auf das römische Reich gewettet. Interessanterweise, heute, 2000 Jahre später, nennen wir unsere Kinder Paul, Peter und Maria und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero. Interessant, wenn man drüber mal nachdenkt. Wenn wir über Märtyrer sprechen, sagt man oft, ja, das war damals, aber das ist ja heute nicht mehr. Das ist ein großer Irrtum. Niemals sind so viele Christen um ihres Glaubens Willens gestorben wie jetzt. Jedes Jahr 200.000. Letztes Jahr war es Gott sei Dank mal in den Medien, aber nur 2 Tage. Nämlich 85% aller religiös verfolgten Menschen auf dieser Welt sind Christen. Christen werden verfolgt, gemartert und getötet um ihres Glaubens willen. 85%. Das war mal in allen Zeitungen und zwar aus Anlass von so einem, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Massaker es war. Das ist eins, habe ich hier aufgeschrieben, am 18. April 2007. Könnt ihr euch vielleicht erinnern? Letztes Jahr, das war in Jemen. Erinnert euch, das war eine deutsche Familie und zwei Mädchen, die getötet wurden. Übrigens, eins der Mädchen war bei uns Bibelschülerin. War das 2009, genau, richtig. Und eine, die unten war, die es überlebt hat, die war auch bei uns Bibelschülerin und Mitarbeiterin hier, die wohnt jetzt in München. Aber auch 2007, am 18. April, war dieses furchtbare Massaker, wo fünf junge türkische Männer in der Türkei in einen Gottesdienst gingen, in Malatya. Und diese Männer gehörten zu einer Gruppe treuer Gläubige des Islam. Und da war ein Pfarrer, der Nekati war sein Name, hat ein Kapitel aus der Bibel vorgelesen. Dann haben die drei Männer sich geoutet, haben die anderen weggejagt, sie haben ihn gefesselt und 3 Stunden gefoltert. Er hatte über 100 Messerstiche. Und beim Begräbnis von diesem Mann sagte die Ehefrau vorm Fernseher, vorm türkischen Fernseher: Vater, vergib diesen 3 jungen türkischen Männern, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Journalist hat dann geschrieben, in diesem einen Satz hat sie mehr gesagt, als 1000 Missionare in 1000 Jahren sagen könnten. Seht ihr, das ist nicht eine Geschichte von Alters, das ist eine Geschichte, die heute zählt. Und ich möchte euch ermutigen, wenn Gott dich zu etwas ruft, dann geh, auch wenn du dabei drauf gehst. Es lohnt sich. Es ist eine kompromisslose Liebe zu einem kompromisslosen Bekennen. Auch in unserem Land, wir werden zwar nicht verfolgt, Gott sei Dank, aber Christen bleiben nicht verschont von Unglück, Leid, Schmerz, Depression. Das ist auch Teil unseres Lebens. Du wirst missverstanden, ausgelacht, benachteiligt und so weiter. Aber das falsche Denken, das wir heute haben in der Theologie, ist, dass wir sagen, Gott ist gut, das stimmt. Gott liebt mich, das stimmt auch. Gott ist allmächtig, das stimmt auch. Aber die Schlussfolgerung ist falsch, dass wir dann denken, wenn er gut ist, mich liebt und allmächtig ist, dann ist er verantwortlich, dass es mir immer gut geht. Das ist die falsche Schlussfolgerung. Gott ist gut, er liebt dich tatsächlich und er ist allmächtig. Aber sein größtes Ziel ist, dich, Jesus, ähnlich zu machen. Natürlich kann Gott bewahren. Ich glaube, Gott hat mich schon oft bewahrt. Es ist auch nicht falsch, um Bewahrung zu beten. Aber die Prioritäten müssen stimmen. Christostomus hat mal gesagt, der Glaube ist inmitten von Gefahr sicher. Aber durch Sicherheit wird er gefährdet. Der Glaube ist inmitten von Gefahr sicher, aber durch Sicherheit wird er gefährdet. Martin Luther hat sehr schön gesagt, Martin Luther hat unterschieden zwischen Securitas, Sicherheit, und Certitudo, Gewissheit. Martin Luther hat gesagt, als Christen sind wir nicht immer sicher, wir haben keine Securitas. Aber wir haben Certitudo, wir haben eine Gewissheit. Und dieses Erdenleben ist eben nicht sicher. Aber in diesem Erdenleben haben wir eine Gewissheit. Martin Luther hat es so schön gesagt, ich hänge über einem tiefen Abgrund an einen seidenen Faden. Aber der Faden hält. Das ist manchmal, was wir verspüren. Luther hat sehr gut Dinge oft ausgedrückt und auf den Punkt gebracht. Jetzt lese ich euch noch eine Geschichte, die vorher ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Schlagt es auf, 1. Samuel 14, Verse 1 bis 13. 1. Samuel, Kapitel 14, eine fantastische Geschichte. Da geht es um einen Jonathan, das ist der Sohn von Saul, der erste König in Israel. Es war ungefähr, grob gesagt, zum 1000 vor Christus. Und Saul hat ja gut begonnen, aber dann hat er es ein bisschen vermasselt. Aber er hatte einen Sohn, das war ein Superkerl. Das war der beste Freund von David. Das waren dicke Freunde, die zwei. Aber dieser Jonathan im 1. Samuel 14, Vers 1, da war Wir lesen es einfach, dann brauche ich es gar nicht erklären. Ich lese es jetzt, einfach die paar Verse. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, das war sein Freund, sein Diener und Freund, was immer, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Es war nämlich so, die Philister waren da drüben und die Israeliten waren in der Klemme und sie trauten sich nicht drüber und die haben immer nur die Israeliten verspottet, Hohn getrieben mit ihnen und der Saul und die waren hier und niemand hat sich gewagt, etwas zu tun. Und diese Situation ist Jonathan. Vers 2. Saul saß am Rande von Gibeah unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Und Ahir, der Sohn Adihubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Binias, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber zwischen den Bässen, durch die Jonathan zu den Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke. Da werde ich immer munter beim Bibellesen. Da ist eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bozetz und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug, komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Und hier kommt mein Lieblingswort. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Das gefällt mir. Jonathan sagt zu seinem Freund, was, ein Schwert haben wir zwar, wir gehen jetzt rüber, wir sagen niemand, weil sonst lassen sie uns nicht. Und wir werden diese Philister jetzt angreifen und vielleicht hilft uns Gott sogar. Eins weiß ich, bei Gott ist nichts unmöglich, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis. Auch mit uns zwei kann er die ganze Armee schlagen. Das kann Gott. Aber er muss es nicht. Es kann sein, dass wir draufgehen. Und dann lesen wir Vers 7. Und sein Waffenträger antwortet ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Das ist ein Freund. Der weiß, ich gehe mit. Wenn wir draufgehen, gehen wir drauf. Aber ich vertraue dir. Das sind die Mitarbeiter, die man will. Auch wenn man Blödsinn vorhat. Vers 8, und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und, zu ihnen, und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. Das heißt, Jonathan und sein Freund waren herunten bei der Felszacke, die Philister waren oben. Vers 10. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Die beiden zeigten sich dem Posten der Philister, da sprachen die Philister, sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, diese feigen Hasen da. Jetzt kommen sie auch den Löchern, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer, die Wache riefen, Jonathan und seinen Waffenträgern zu und sagten, kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinen Waffenträgern, steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg mit Händen und Füßen hinauf. Mich faszinieren oft die Kleinigkeiten. Vers 13 steht, Jonathan stieg mit Händen und Füßen hinauf. Das weiß auch ein Kind, dass man Felsen nicht mit der Oberlippe raufklettert, du kletterst mit Hände und Füße. Warum steht das hier? Weil Jonathan war völlig wehrlos. Hände und Füße waren gebraucht, er musste raufklettern, die oben mussten nur mit dem Schwert warten, abschlagen. Jonathan wusste, wenn wir hier gewinnen, dann ist es nur Gott. Das hat mit uns gar nichts zu tun. Vielleicht tut er was, muss nicht, aber kann sein. Sie haben dann tatsächlich gewonnen in diesem Kampf. Aber die Frage an dich und mich ist, sind wir bereit, wenn Gott uns beruft, wirklich ein Risiko einzugehen, auch wenn wir dabei draufgehen? Sind wir mehr auf Bewahrung bedacht oder mehr darauf, den Willen Gottes zu tun? Und ich muss immer wieder sagen, ich bewundere und ermutige Menschen, die den Mut haben, ich kenne einige, die haben gesagt, ich glaube, ich soll nach Afrika oder China oder Indien hingehen, und dann gehen sie tatsächlich mit wenig Unterstützung und so weiter, und nach einem Jahr kommen sie gescheitert zurück. Denen gratuliere ich immer und sage, ich finde es so super, dass du gegangen bist, denn wenigstens bist du gegangen. Dass es nicht gut ging, ja, das kommt öfter mal vor. Nicht so tragisch, mach einfach weiter. Wenn ihr Christen seht, die sich etwas trauen und dabei scheitern, dann ist es an euch, sie zu ermutigen und ihnen zu gratulieren. Denn das ist eigentlich, was glaube ich, Gott wirklich gefällt. Auch wenn wir uns irren, wir können uns ja auch irren. Das ist ein Christ, der sagt, ja, ich glaube, es ist richtig. Ja, vielleicht ist es nicht richtig, macht ja nichts, dann war es halt falsch. Aber du bist wenigstens gegangen. Am Dauernhof, ich kann mich immer erinnern, das ist schon einige Jahre aus, da habe ich einen Anruf gekriegt von einer Eitlinger Schwester, die hat gesagt, da ist ein Häftling in Straubing, das ist so ein Gefängnis da in Deutschland. Und der ist gläubig geworden und ich soll den besuchen. Und ich bin dann zufällig nach Frankfurt raufgefahren zur Konferenz und man denkt, da passt, fahre ich vorbei, den besuche. Den Typen nie gesehen und so weiter. Ist schon 20 Jahre lang im Gefängnis, weil er jemanden umgebracht hat, Raubmord und so weiter, hat sich dann bekehrt. Ein interessanter Typ, das sind sie auf jeden Fall, gell. Und dann in meiner Euphorie, und ich sage, in 2 Jahren hat er gesagt, komm da raus, und ich sage, weißt du was, dann kommst du zu uns an den Bauernhof, dann arbeitest du bei uns mit und so weiter. Und er hat gesagt, ja, passt, das mache ich. Weil nach Deutschland darf er nicht mehr, Österreich darf er noch. Dann bin ich weitergefahren und denke, was bin ich für ein Volltrottel. Der bringt meine Kinder um, alle 3. Dann bringt er meine Frau um, dann die Mitarbeiter. Das wird ein Chaos. Und dann bin ich heimgekommen, weil die Mitarbeiter gesagt haben, was ist, ich habe nicht jetzt eingeladen. Und ich sage, ja, ist halt zu spät, jetzt werden wir sehen. Er ist dann gekommen, aber nicht lange, weil er hat gemerkt, er muss hier arbeiten. Das hat ihm nicht so gefallen, dann ist er bald wieder abgehauen. Aber er fragt heute noch um Geld, manchmal schickt man ihm was. Es ist ein Risiko auf kleinerem Niveau, wenn du in deiner Firma über Jesus redest. Kann sein, dass ich aber auslachen. Ja und? Ist das Auslachen, da musst du ja nicht mal dein Blut vergießen. Was ist so tragisch daran? Die sollen nicht halt mal auslachen. Wagen wir das? Also sagen, ich glaube an Jesus und ich habe Jesus lieb. Oder ist das Risiko zu groß, dass jemand lacht? Auf welchem Niveau reden wir hier überhaupt? Gut, sich mal daran zu erinnern. Eine liebe Freundin von mir, die Tina Rebsch, ihre Eltern, der Vater war lang Leiter von der Klostermühle, der Bernhard Rebsch, ist inzwischen auch gestorben. Und die Tina ist Ärztin und die war vor 6-7 Jahren in Pakistan, als das gewaltige Erdbeben war. Könnt ihr euch erinnern? Da war ein Erdbeben in Pakistan. Die Dina hat gesagt, die war mittendrin, das war wie, das Land hat sich bewegt wie das Meer. So hat sich das Land bewegt. War in einem kleinen Kaff im Norden Pakistans und hat dort in einem ganz kleinen Hospital mitgeholfen als Ärztin. Und ich war zu der Zeit in der Klostermühle bei der Anna Rebsch, ihre Mutter. Und sie konnte da noch telefonieren, das ging dann auch nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, was, wie geht es denn so mit der Dina da in Pakistan? Dann hat sie gesagt, ich werde mit der Dina reden. Wenn sie unbedingt nach Hause kommen will, werde ich ihr natürlich sagen, sie soll kommen. Aber wenn sie lieber bleibt, werde ich sie ermutigen zu bleiben. Denn die brauchen ihre Hilfe. Kann sein, dass sie drauf geht. Es hat mir sehr gefallen, wenn das die Mutter über das eigene Mädchen sagt. Nicht nur über andere Mädchen. Sie, wisst ihr was? Christliche Eltern sind oft die größten Hindernisse, weil christliche Eltern wollen, dass alle Menschen in die Mission gehen, aber nur ihre Kinder nicht. Die müssen in der Nähe bleiben. Und darum hat mir das besonders gefallen bei der Anne Rebsch. Noch eins, ich bin gleich fertig. Aber Umfrage in Amerika haben sie gemacht in den 90er Jahren, ist jetzt schon 15 Jahre oder so aus. Und es war eine interessante Umfrage, weil da haben sie Menschen gefragt, die nur Menschen, die 70 Jahre und älter sind. Und haben die gefragt, jetzt nicht nur kirchliche, ganz allgemein, haben die gefragt, wenn du noch einmal jung sein könntest, was würdest du anders tun? Drei Dinge. Punkt Nummer drei, das waren die drittmeisten Antworten. Sie würden in Dinge investieren, die über ihr eigenes Menschenleben hinaus noch einen Unterschied machen in dieser Welt. Nicht nur so kurzfristig, was jetzt gut ist, sondern was länger wirkend, anhaltend einen Unterschied macht. Das zweitmeiste war, sie haben gesagt, wenn ich nochmal leben könnte, würde ich nicht nur schaffen, 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 tun, schaffen, tun, und dann bin ich 70, oh, das war's jetzt, sondern ich würde immer wieder mal stehen bleiben, mich neu orientieren, mich fragen, wo gehe ich hin und neue Ziele anpeilen. Das heißt, eine Bestandsaufnahme machen von meinem Leben. Und Freunde, darum finde ich es gut, dass ihr die Woche am Tauernhof seid. Diese Wochen sind oft Bestandsaufnahme. Wo bin ich eigentlich? Bin ich nur noch im Hamsterrad? Mach mal Bestandsaufnahme. Was willst du eigentlich? Oder willst du nur laufen und dann bis 70, dann war's? Das war's. Das war das Zweitmeiste. Aber wisst ihr, was die meisten gesagt haben? Wenn ich noch einmal leben könnte, ich würde viel mehr Risiko eingehen. Das sagen Menschen, die 70 und älter sind und zurückschauen auf ihr Leben. Und ich schließe mit einer Geschichte, die Major Thomas erzählt hat. Das letzte Mal, als er zu uns sprach, das war vor ein paar Jahren, danach ist er dann kurz danach gestorben, da hat er diese Geschichte erzählt, wir alle 4 Jahre treffen wir uns, die weltweiten Fackelträger. Es gibt ja 26 Zentren. Und da treffen wir uns, hat er gesagt, hat die Geschichte erzählt am Ende seiner Predigt, ein Schiff ist am offenen Meer und ein furchtbarer Sturm kommt auf. Und nachdem die Mannschaft eine Zeit lang versucht, das Schiff zu retten, erkennen sie die aussichtslose Lage und alarmieren die Seerettung um Hilfe. Das Rettungsteam hört den Notruf und das Rettungsteam macht sich augenblicklich bereit, das gefährdete Schiff zu retten. Es ist tiefe Nacht gewesen, stockdunkel, und ein junges Mitglied der Rettungsmannschaft, fast nur ein Teenager, der hat in das finstere Meer hinausgeschaut, die Wellen Meter hoch, hat Angst bekommen und hat zum Kapitän gesagt, Sir, wir können da nicht hinausfahren in diese dunkle Nacht, wir werden nicht mehr zurückkommen. Und der alte Kapitän hat die Hand des Jungen genommen, ihn angeschaut und gesagt, Junge, da draußen am Meer sind Menschen, die verzweifelt um Hilfe rufen, die sind verloren. Sie kämpfen um ihr Leben und sie warten auf Hilfe. Mein Sohn, wir müssen hinausfahren. Und wir müssen nicht zurückkommen. Und das ist die Botschaft, die Major Thomas uns gegeben hat. Ihr müsst hinausfahren, ihr müsst nicht zurückkommen. Und die Frage ist, wie sieht es mit deinem Leben aus? Willst du nur bewahrt bleiben und mit 80 vielleicht nicht genau wissen, wozu du hier warst? Oder gehen, wenn Gott dich beruft? Auch wenn du da nicht zurückkommst. Denn zu Hause sind wir sowieso bei Christus. Sterben tust du sowieso. Das ist ganz sicher, einer aus einem stirbt. Die Frage ist nur, wozu wir gelebt haben. Ich bete noch. Lieber Vater, ich möchte dir von Herzen danken für das Riesenvorrecht, dir gehören zu dürfen. Bei dir zu Hause zu sein, im Leben und im Sterben. Danke, Vater, dass wir keine Angst brauchen haben vor dem Tod. Wir wissen, Christen sterben auch, aber wir sind keine Sekunde tot, denn wir sind immer nur bei dir. Und darum dürfen wir mutig sein. Nicht naiv, nicht verantwortungslos, nicht dumm, aber mutig. Weil wir mit dir gehen und du mit uns gehst. So, Vater, bete ich für unser Leben und unser Sterben, dass wir in deinem Willen gehen, egal wo das ist, egal als was wir gehen, aber in deinem Willen. Und das beten wir im Namen unseres Herrn und Heiland, Jesu Christi. Amen.